SWR 2 Tandem
mit Elinor Krogmann. Verlernen wir das Kochen? Darüber sprechen wir heute in Hörer Live, denn es muss ja nicht jede Minute von Corona die Rede sein, also nicht Corona, sondern Kochen. Und Sie können sich beteiligen. Wir wollen von Ihnen wissen, wie haben Sie Kochen gelernt? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Junge Menschen können souverän mit dem Computer umgehen, aber viele verstehen unter Kochen, eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Sie verlassen ihr Elternhaus und haben noch nie ein vollständiges Essen gekocht, mit frischen Zutaten, mit oder ohne Fleisch. Woran liegt das? Wird das gemeinsame Kochen und Essen im Elternhaus nicht mehr wichtig genommen? Um diese Fragen zu beantworten, ist uns Silke Bartsch zugeschaltet aus Berlin. Sie ist Professorin für Fachdidaktik, Arbeitslehre an der Technischen Universität Berlin, forscht und lehrt im Bereich Ernährungsbildung. Guten Abend, Frau Bartsch.
Guten Abend, Frau Krogmann.
Wie haben Sie das Kochen gelernt, Frau Bartsch?
Tja, meine Mutter hat viel versucht, dass ich es lerne, hat mich immer wieder in die Küche gelockt und letztlich habe ich es durch Try und Error gelernt, als ich ausgezogen bin und nicht mehr in Reutlingen, sondern in Berlin gewohnt habe. Und dann musste ich zusehen, wie ich irgendwie etwas auf den Tisch bekomme, beziehungsweise wie ich etwas einkaufe, was meinen Kriterien dann halt auch entsprochen hat. Und die ersten Versuche gingen schon ganz schön schief, weil ich war der Meinung, ich kann kochen, wenn ich ein Rezept lesen kann. Und habe das auch tapfer gemacht und habe Wiener Schnitzel gebrutzelt. Nur leider habe ich die Beilagen vergessen. Und das war nicht so witzig, weil ich...
Sie hatten Gäste?
Ja.
Die haben nur Schnitzel gekriegt.
Die haben nur Gäste Gott sei Dank nicht. Aber mein damaliger Freund war dann mit einem Schnitzel nicht so ganz satt. Ich selber auch nicht. Und dann ist es mir aufgegangen, dass ich sozusagen den ganzen Fokus auf das Rezept gerichtet habe, aber das Wichtigste irgendwie dabei vergessen habe.
Okay. Haben Sie der Mutter oder dem Vater über die Schulter geschaut beim Kochen oder erst nach Ihrem Auszug von zu Hause telefonisch um Rat gefragt? Wie haben Sie kochen gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Und zugeschaltet ist uns aus Berlin Silke Bartsch. Ihr Fach an der TU in Berlin ist die Ernährungsbildung. Und gemeldet hat sich auch schon Herr Mischke. Hallo Herr Mischke, guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Wie haben Sie kochen gelernt?
Erstmal schönen Gruß an alle SWR2-Hörer. Das ist von mir. Und ich habe kochen gelernt in einer Kochlehre. Jetzt muss ich mein Radio ganz leise machen, sonst höre ich den Hall da.
Mhm.
Das ist ein bisschen störend. So. Also ich habe eine Kochlehre gemacht und habe so kochen gelernt. Also eigentlich auch professionell.
Mhm. Arbeiten Sie noch als Koch?
Im Moment nicht, nein.
Mhm. Und warum hat sich es da hingezogen?
Ja. Ja, ich habe das in jungen Jahren auch so gelernt und habe dann auch, also bei mir ist der Fall jetzt zum Beispiel, dass ich die Ausbildung nicht abgeschlossen habe, aber das als schönes Hobby dann gesehen habe und auch gerne koche für Gäste, für Freunde. Und so brauche ich jetzt zum Beispiel persönlich noch 6 Monate für die externe Prüfung, aber das ist ja minder wichtig. Egal. Wie ich kochen gelernt habe, ist eben über eine Kochlehre.
Mhm.
Und
der Spaß ist trotzdem geblieben.
Natürlich, der Spaß ist natürlich klar.
Lehre war.
Ja, es war eine Ausbildung, Ausbildung. Und ich habe auch gearbeitet und habe das dann von der Pike auf auch gelernt, professionell. Mit den Rezepturen, das lernt man dann natürlich ganz anders. Also wenn man das so aus den Rezeptbüchern auch lernt, dann kann man das eigentlich so frei Nase, sag ich mal, ne, machen.
Mhm.
Aber von der Pike auf, da hat man eine ganz andere Sichtweise, nämlich, denke ich mal.
Mhm.
Weil man die Dinge auch so gelernt hat, ne?
Mhm.
Ja, klar. Aber es macht Spaß und ich habe auch viele Gäste, die ich dann bekoche und die sind alle sehr zufrieden.
Mhm.
Macht
schön.
Spaß.
Ja.
Kochen macht Spaß. Kann man nur empfehlen.
Danke Ihnen, Herr Mischke.
Danke.
Ja.
Schönen Abend noch, ja?
Schönen Abend noch. Frau Bartsch, Wir wollten ja auch darüber sprechen, wie Jugendliche kochen lernen können oder könnten. Sie haben über das Thema Jugendesskultur promoviert, also sich einige Jahre sogar damit befasst, wie Jugendliche essen. Wie kamen Sie denn auf das Thema?
Ja, tatsächlich halte ich die Jugendlichen für die spannendste Zielgruppe, gerade was den Alltag anbelangt. Und Kochen bzw. alles rund um das Essen ist ein sehr zentraler Lebensbereich, an dem sich Gesellschaft spiegelt, an dem sich aber auch Individualität spiegelt, in dem sich auch das individuelle Verhältnis zu den Eltern, zu den Freunden, anderen Altersgruppen widerspiegelt. Und aus diesem Grund ist gerade dieses Thema besonders spannend, weil wenn wir die Jugendlichen beobachten, hören wir sehr oft von den älteren Menschen oder von den Eltern, dass es doch noch nie so schlimm gewesen wäre, was die alles nicht mehr können. Und ich habe mir überlegt, Kultur verändert sich. Und Jugendliche sind Trendsetter, wenn wir jetzt Jugendliche einfach auch beobachten, wie sie mit Esskulturen umgehen, wie sie vor 20, vor 30 Jahren umgegangen sind. Und wenn wir heute auf die öffentlichen Plätze schauen, dann sehen wir, dass die Jugendlichen hier einen ganz großen Anteil unserer heutigen Esskultur auch haben. So sind also die Jugendlichen eigentlich die spannendste Gruppe. Und aus diesem Grund habe ich mich mit Jugend-Esskultur beschäftigt, um mit Jugendlichen eben auch besser arbeiten zu können. Ich bin in der Lehrerausbildung und wollte Lehrerinnen und Lehrer eben auch darauf vorbereiten, hier mit einem offenen Ohr den Jugendlichen zu begegnen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger.
Ja, wir haben einen Hörer, der hat uns eine Mail geschickt mit Moin Moin als Begrüßung. Das kommt selten vor, Herr Tiede aus Lübeck. Und der hat auch schon als Jugendlicher ja ganz früh angefangen zu kochen, seit dem 12. Lebensjahr. Herr Tiede?
Ja, bitte, hier bin ich, Frau Krugmann. Ich grüße Sie.
Genau.
Danke für den Anruf.
Was hat Ihnen ja so Freude gemacht, dass Sie so früh angefangen haben zu kochen?
Das hat mehrere Gründe, glaube ich. Das ist einmal die Tradition, wie wir aufgewachsen sind. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland. Und wir hatten damals auf den Dörfern alle Nutzgärten, keine Ziergärten. Das hieß vom Stachelbeerstrauch bis hin zum Apfel, unterschiedlichste Sorten. Alles, was das Sauerland an Bäumen und aus der Erde hergab, wurde eben entsprechend auf natürliche Basis hergestellt bzw. auch verwertet. Und daraus resultierte auch die Nähe zum Kochen irgendwann.
Aber 12 Jahre ist ja ungewöhnlich, so früh schon anzufangen.
Ja, das hatte damit zu tun, dass ich relativ freiheitlich aufgewachsen durfte. Das heißt, meine Mutter hat mich dann irgendwie am Holzlagerfeuer laufen lassen. Ich habe den Suppentopf drüber gehängt und dann durfte ich mir mein Süppchen kochen. So, das waren meine ersten Erinnerungen ans Kochen. Und dann habe ich irgendwie das Ganze entsprechend verfeinert, indem ich Sternekochen beim Kochen zusehen durfte. Das war damals noch nicht so üblich in den 80er Jahren. Da gab es diese Kochshows nicht.
Das finde ich jetzt ja ganz spannend, dass Sie von der Freiheit reden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich einfach so einmischen
darf. Natürlich, Frau Bartsch, nur zu.
Weil Sie die Freiheit des Kochens einfach auch nennen. Und wenn ich so die Literatur im Blick habe, dann ist es tatsächlich so, dass viele Studien uns sagen, dass den Kindern das Kochen dadurch auch verleitet wird, dass sie Zubereitung von Nahrung aus der sogenannten Schmutzperspektive kennenlernen. Das heißt, sie sind zuständig fürs Tischdecken, für den Müll wegbringen und so weiter und so fort. Und aber nicht das Experimentieren. So würde mich ja tatsächlich jetzt auch interessieren. Also Sie haben jetzt von Süppchenkochen gesprochen, was Sie da im Einzelnen alles gemacht haben.
Sie meinen jetzt, wie ich das zubereitet habe, oder?
Nein, was Sie machen durften. Also was wurde alles zugelassen, was Sie machen durften?
Ich durfte alles machen. Ich durfte mit den Händen im Matsch, also im Brei, eintauchen und natürlich durfte man die Finger abschlecken. Ich bin in einer glücklichen Situation gewesen, dass meine Eltern mich haben laufen lassen. Das ist manchmal für die späteren Jahre vielleicht nicht immer ratsam, aber ich habe dadurch eine Kreativität bekommen, die ich bis heute beinhalte. Das heißt, für mich ist Kochen etwas Besonderes. Hunger, zum Beispiel ist Hunger für mich keine Nahrungsaufnahme, sondern das ist die geistige Nahrungsaufnahme und Essen ist für mich purer Genuss. Das heißt, wenn ich am Herd stehe, bin ich auch mehr am Meditieren, als dass ich koche. Das heißt, ich schwebe ab. Und okay. wenn Sie Köche fragen, die in der Sterneküche unterwegs sind, dann werden Sie Ihnen das Gleiche sagen.
Vielen Dank, Herr Tiede, für den gerne. Anruf und Ihre Mail. Und ich wünsche Ihnen noch ganz gute, wunderbare, meditative Kocherlebnisse. Danke, Herr Tiede. Und jetzt sind wir verbunden mit Frau Denkler. Hallo, Frau Denkler.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja. Sie haben in einem Fabrikantenhaushalt gekocht, lese ich auf unserem. Ja, wie war das?
Aber es ist noch ein bisschen eine Vorgeschichte dazu. Ich war erst 14, als ich in die Lehre ging. Ich wusste aber gar nicht, was ich machen wollte. Also ging ich in ein Krankenhaus, ein kleineres Krankenhaus. Und dort musste ich aber nur putzen. Aber berufsschulmäßig war ich in der Klasse eingestuft für Köchinnen. Und ich lernte ja nichts. Ich durfte ja nur putzen. Also bin ich in einen Fabrikantenhaushalt gegangen. Und dort lernte ich die gehobene Küche. Also wie man Täubchen zubereitet, wie man Filet macht, wie man Fasanen mit Weintrauben zubereitet und solche Sachen.
Sie haben also selber für Ihre duale Ausbildung gesorgt?
Da habe ich selber für gesorgt. Ja, genau. Und bin aber nicht mehr in dem Beruf, habe dann noch weitergemacht. Aber ich koche mit Leidenschaft.
Und was war der Unterschied? Was war das für Sie Neue in dem Fabrikantenhaushalt gegenüber dem, was Sie schon kannten?
Das Neue war, es lief einfach ganz anders. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Also diese Gerichte, die da gekocht wurden, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Dort gab es Sauerkraut durcheinander, dort gab es, was gab es sonst? Einfach Eintöpfe. Ich bin mit Eintöpfen groß geworden. Und dort gab es nur Kartoffeln und Soße und Fleisch und Gemüse, also ganz anders und sehr viele Nachtische. Und das Erste, was mein Chef mich damals gefragt hat, werde ich nie vergessen, ob ich Vanillepudding kochen könne.
Und konnten Sie?
Konnte ich, schon vorher. Und dann hat er mich eingestellt. Also das war so, ob ich schon was könnte. Er wollte niemanden haben, der gar nichts kann. Das war schon ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, und Frau Bartsch? Mich würde jetzt interessieren, wie alt waren Sie da und was konnten Sie denn tatsächlich schon von zu Hause?
Okay, ich war damals erst 14 und konnte von zu Hause Grießklößchen für die Suppe. Hat meine Mutter mir beigebracht. Wir haben 7 Kinder, wir mussten sehr viel helfen im Haushalt und meine Mutter hat sehr früh angefangen, uns das beizubringen. Sowas konnte ich, oder Markklößchen zu machen. Also die ganz normale Küche oder Eintöpfe zu kochen, was ich heute wieder sehr gerne mache. Und Grünkohl mit Pinkel gibt es bei mir in jedem Winter.
ja, vielen Dank, Frau Denkler.
Ja, sehr gerne. Gut.
Tschüss, schönen Abend noch.
Ja, ich auch, tschüss.
Frau Bartsch, es wird ja schon sehr deutlich, dass Kochen und Essen eben in verschiedenen Milieus sehr unterschiedlich ausfällt. Das hat uns Frau Denkler jetzt eindrücklich geschildert. Was haben Sie da festgestellt in Ihrer Forschung?
Ja, tatsächlich kann man sagen, dass über Essen auch Identität hergestellt wird und dass natürlich bei Jugendlichen genauso wie bei anderen Altersgruppen die Herkunft schon auch bei der Esskultur sich widerspiegelt und das Unterschiede auch gibt. Aber es gibt noch mehr Unterschiede. Und ich fand jetzt auch noch mal sehr spannend, wie jetzt Herr Mischke und Herr Tiede von der Freude und der Freiheit und dem Spaß berichtet haben. Es sind beides Männer. Und Frau Dengler aber mehr diesen Alltagsbezug hergestellt hat. Und das ist doch schon recht typisch auch für die Gruppe der Frauen und der Männer. Frauen sind heute nach wie vor, obwohl meine Generation sich wirklich gewehrt hat gegen das Kochen. Also es ist nicht so, dass meine Mutter mich nicht in die Küche hätte gelassen oder dass ich jetzt auch gar nichts konnte. Aber es war schon so, ich wollte nicht unbedingt kochen können. Und das ist für meine Generation, ich bin jetzt zwischen 50 und 60, relativ typisch, weil ich mich nicht mit diesem Versorgungskochen identifizieren wollte.
Ja. Abgrenzen und, von der Hausfrau.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und insofern ist auch heute, also wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, schon nochmal ganz spannend, dass diese Care-Arbeit, wie wir heute sagen, eben nach wie vor sehr viel stärker von Frauen auch wahrgenommen wird. Nach wie vor, obwohl das Bild nach außen sehr häufig anders aussieht. Insofern ist es vielleicht doch noch mal ganz spannend, wenn einer der Hörer auch berichtet, ob er eher für den Alltag oder eher für den Event nach außen zuständig sich fühlt.
Ja. Wir können jetzt mal mit Frau Haug sprechen. Sie möchte erzählen, wie sie ihren Kindern das Kochen beigebracht hat.
Ja, schönen guten Abend, Frau
Hallo,
Kochmann.
Frau Haug. Wie haben Sie es gemacht mit Ihren Kindern?
Also, früh anfangen. Ich habe angefangen, als meine Tochter in der zweiten Grundschulklasse war und der Sohn in der Vorschule, also noch nicht in der Schule. Und ich hatte folgende Regelung. Dienstags durfte die Tochter kochen, donnerstags der Sohn. Und der Trick dabei ist, dass die Kinder entscheiden durften, was es zum Essen gibt.
Ah ja, das hat also sie dann motiviert.
Schon im Rahmen von dem, also es gab jetzt nicht eine ganz mitten in der Woche sowas, das nicht. Aber ich kann mich entsinnen, dass mein Sohn, es gab bei uns jeden Donnerstag ein halbes Jahr lang Spinat, Kartoffeln und Eier. Und er wollte sich das nicht ausreden lassen und so durfte er das machen. Es gab dann einmal Spiegeleier und einmal Rühreier oder es gab mal Kartoffeln dazu oder Nudeln. Und der Einstieg ist gewesen, dass ich beiden Kindern einen Schurz genäht habe. Und es hatte einfach einen ganz hohen Stellenwert. Ich habe natürlich mitgemacht und das Kind hat eine Kartoffel geschält und ich habe 10 Kartoffeln geschält. Ja? Aber dieses Einbinden und dieses Entscheiden dürfen, das habe ich als ganz starke Motivation empfunden. Und ich habe es dann auch immer gemacht, dass das alle mitkriegen, die am Tisch sitzen. Gab mal auch Besuch und dass der Papa mitgegessen hat. Wer gekocht hat, durfte ausschöpfen.
Ja, Frau Bartsch, ich höre Sie schon im Hintergrund. Sie wollen was dazu sagen.
Ja, das ist super spannend, weil Sie eigentlich so alles, ich sag mal, richtig gemacht haben, um die Kinder wirklich zu motivieren. Wie alt waren Ihre Kinder, als Sie kochen durften für die Familie?
Also der Bub 6 und die Tochter 8.
Oh wow.
Und das war ganz langsam ein Einstieg. Ja? Also, und es war nicht die Strafe, sondern es war immer eine Auszeichnung.
Und kochen die heute noch?
Ja. Ja, eindeutig. Und dieses Mitbegleiten und dieses Entscheiden dürfen, was man essen darf. Also ich komme auch aus einer Großfamilie, meine Vorrednerin sagte das vorhin auch. Und da gab es die Grundregel, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ja? Also am Geburtstag durfte man sich raussuchen, was es gibt, aber im Alltag nicht. Und da gab es einfach ganz häufig Sachen, die ich überhaupt nicht mochte. Und ich musste sie trotzdem essen. Und da habe ich schon als Kind beschlossen, bei
das meinen Kindern
mache ich das anders. Ganz genau.
Ja, vielen Dank, Frau Haug, für Ihren Anruf und Ihre Erinnerung an Ihre Erziehungsarbeit. Vielen Dank.
Und ich finde es toll, dass Sie diese Sendung machen, weil wenn man nicht kochen kann, es geht wirklich ganz viel Soziales, Gesellschaftliches verloren. Und eine Familie, die gemeinsam am Tisch sitzt, das hat eine ganz hohe Qualität.
Da machen wir gleich mal weiter, Frau Bartsch. Vielen Dank, Frau Haug, erstmal noch für diese Anregung, denn darüber wollten wir sowieso sprechen. Was für eine kommunikative Funktion hat das Kochen eigentlich auch in der Familie, Frau Bartsch?
Ja, also Kochen hält aus meiner Sicht nicht nur Leib und Leben zusammen, sondern auch die Familie zusammen. Und Familie sei hier wirklich auch so verstanden, da wo Kinder im Haushalt sind, da ist Familie. Und über die Familie, über das Kochen kann einfach auch Familie hergestellt werden. Ein Beispiel, es fiel mir ziemlich schwer, als mein Sohn ausgezogen ist, weil ich das Gefühl hatte, es geht ein Teil der Familie. Und wir haben dann ein Ritual eingeführt, was vor allem mir erstmal geholfen hat, dass er nämlich einmal in der Woche kommt und wir ihn, also mein Mann und ich, ihn bekochen. Und er kam auch sehr gerne und es war dann eben auch der Kommunikationsort. Also nicht nur, dass wir satt wurden, dass es lecker war, dass es Freude gemacht hat. Das war alles auch dabei, aber dieses Miteinander sprechen, Zeit füreinander haben, das war eben etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir in meiner Arbeit als Lehrerin sehr häufig begegnet ist, dass die Kinder dieses Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, auch sehr, sehr schätzen. Sie berichten davon und dann ist es im Grunde fast schon egal, was auf dem Tisch steht, sondern diese gemeinsame Zeit teilen und das auch ganz bewusst einsetzen, um den Kindern zuzuhören. Also viele sagen ja keine Probleme beim Tisch, aber man bespricht sie einfach doch nochmal ganz anders.
Und bereits angerufen hat Herr Fischer. Guten Abend, Herr Fischer.
Hallo, guten Tag.
Wie haben Sie kochen gelernt?
Ja, also bei mir war das Kochen so, dass ich relativ jung in eine WG gezogen bin und meine WG mit anderen Mitgliedern, die waren alle schon ein bisschen älter. Also ich war Anfang 20, die Ende 20 und in dem Alter ist es auch ein ziemlicher Unterschied, wie ich finde. Und die haben einfach interessant gekocht, ne? Also relativ einfach auch, aber zum Beispiel, dass man das Gemüse mit Ingwer machen kann, war für mich ein totaler Eye-Opener, oder mit Chili und so. Und die haben wirklich so die Saat in mir gepflanzt, dass ich gern gekocht habe und dass ich das auch als einen wahnsinnigen Autonomiegewinn empfunden habe. Ja, dass wenn man, wo immer man ist, wenn man sich selber kochen kann und wenn man weiß, was man gern isst und was einem gut tut, dann hat man ein Handwerk, das aber ganz arg eingebettet ist in den Alltag. Ja, und man kann Leute einladen und die versammeln sich an dem Tisch und das hat so viele andere Funktionen darüber hinaus, dass man satt wird. Ja,
ja.
Und Sie können das als nicht. Ja. Riesige Befruchtung empfunden damals.
Ja, das hört man, also diesen emanzipatorischen Schritt. Ich kann Gastgeber sein, ich kann Leute versammeln am Tisch und die bekochen und es schmeckt sogar.
Ja, genau. Mhm. Und auch, oder auch später entwickelt man ja dann auch so eine Kreativität. Ich kann aus dem was machen, was da ist. Also ein Freund von mir, der Koch gelernt hat und professioneller Koch ist, der hat zu mir mal gesagt, ein guter Koch kann aus Scheiße Rosinen machen. Ja, also ist ein derber Spruch, Entschuldigung, aber da ist natürlich schon auch was dran, ne? Dass je mehr man irgendwie weiß, desto mehr Spielraum hat man. Ja, weil das dann eben nicht drauf ankommt, dass man irgendwie eine riesen Küche hat mit total tollen Kühlschrank und Herd, sondern dass eine gusseiserne Pfanne reicht.
Ja.
Und man weiß aber, wie man gute Bratkartoffeln macht. Ja, mit einfachen Mitteln. Ja.
Ja. Frau Barth?
Mich hat es. Ja,
ja.
Sorry.
Ja, ich finde es sehr spannend, was Sie erzählen, dass man eben auch von anderen lernt, weil das tatsächlich sehr bereichernd sein kann. Und viele heute auch angeben, dass sie von anderen lernen. Das spielt zwar nicht den gleichen, hat nicht die ganz gleiche Rolle wie das Elternhaus, aber also im Kindesalter, aber im Erwachsenenalter eben wird es immer mehr. Und auch junge Leute, also wenn sie aus dem Haus ausziehen, dann spielen tatsächlich Freunde eine große Rolle, dass man von Freunden lernt. Und hier würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren, wie das bei Ihnen war, bevor Sie in die WG gezogen sind.
Ja, also ich war, meine Mutter war berufstätig und die hatte wirklich, sie hatte sehr solide gekocht, ne? Aber es war kein großes Repertoire an unterschiedlichen Gerichten. Ich habe ganz viel Fleisch und Salat bekommen und ich habe ihr mal gesagt, naja, du bist ja eh keine gute Köchin. Und da war sie total verletzt. Ja, das darf man nicht sagen. Würde mir dann schon auch klar. Aber ich dachte immer, hey, du bist berufstätig, das spielt für dich gar keine Rolle. Ja, also das ist nicht das, woraus du deine Identität ziehst.
Hat es ihnen bei anderen Müttern besser geschmeckt?
Ja. Nicht unbedingt, aber ich komme aus einem schwäbischen Haushalt, da gab es natürlich so Großtanten, da die ganz aufwendige Sachen gemacht haben, Dampfnudeln und selbstgemachte Fleischbrühe und diese ganze schwäbische Kittelschürzen-Szene, sag ich mal, ja. und mit so Emailtöpfen noch und irgendwie und auch sehr besserwisserisch, ne, immer auch die wussten immer ganz genau, wie ein Kartoffelsalat zu sein hat und so. Interessanterweise habe ich die dann später selber angerufen, ne, aber da war meine Mutter, stand da außer Konkurrenz und ich war bestens versorgt als Kind, das will ich gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Frau kocht, ich hatte da ein anderes Bild mitbekommen, ja, also auch für mich war es eher so, die Frau arbeitet und macht halt, was der Beruf an Freiraum überhaupt zulässt, an Küche.
Zweitrangig.
Ja, zweitrangig. Aber natürlich, wie gesagt, das hat auch gedauert, bis ich das mit meiner Ma wieder eingerenkt habe, ja, weil ich wollte ja nicht verletzen. Ich dachte nur, hallo, du machst da Karriere, ist doch klar, dass du nicht so kochst wie irgendwie die Tante Emma, ne, die irgendwie Hausfrau ist und praktisch einen guten Teil ihres Lebens dem auch widmen kann, ja.
Ja, ja, aber schön.
Aber für mich war es dann eben, wie gesagt, eher so die WG und da bin ich dann eigentlich so eingestiegen und in das Lernen und auch in die Faszination. Ich koche auch im Moment gerade.
Ne? Ah, gut. Was gibt's?
Es gibt Spinat und Salzkartoffeln und Spiegeleier.
Ah, okay.
Ich nie weiß, wie das heißt.
Das hatten wir heute auch schon.
Ne?
Ja. Vielen Dank, Herr Fischer.
Aber gerne.
Für den Anruf.
Schönen Abend.
Alles
Tschüss.
Gute noch und guten Appetit. Tschüss. Frau Bartsch, liegt es jetzt, wir haben jetzt gehört von Herrn Fischer, dass seine Mutter berufstätig war und er dann immer den Eindruck hatte, dass Kochen und die Küche überhaupt an zweiter oder dritter Stelle kommt. Ist das auch üblich heute, dass Jugendliche, weil sie in der Kita mittags versorgt werden, weil sie in der Ganztagsschule dann vom Caterer versorgt werden, also weil sie mit dieser Fremdversorgung groß werden, dass die Küche zu Hause eigentlich kein wichtiger Punkt mehr ist, kein wichtiger Ort. Ist das das Normale?
Das würde man zuerst vermuten, aber es verschiebt sich ein Stück weit und das schon eine ganze Weile. Also die berufstätigen Mütter nehmen ein Glück zu, würde ich sagen, zumindest in Teilzeit. Und es ist so, dass sich das gemeinsame Essen einfach ein Stück weit nach oben zum Abend verlagert, also ein Stück weit zeitlich verlagert. Es ist nicht das Frühstück bei den älteren Kindern, sondern es ist wirklich das gemeinsame Abendessen oder aber das Essen am Wochenende. Und es kommt letztlich auch nicht auf die Häufigkeit aus meiner Sicht an, sondern auf die Regelmäßigkeit, auf die Verlässlichkeit, dass man einfach einen Kommunikations- und Kristallisationsort Familie über das Essen auch realisiert, was im Übrigen auch durch andere Alltagstätigkeiten realisiert werden kann, wie gemeinsames Spazierengehen oder Ähnliches oder Sport machen. Aber der Vorteil der Nahrungszubereitung oder des Kochen ist einfach, wir müssen ja jeden Tag etwas essen. Das heißt, diese Regelmäßigkeit ist uns ja von Natur aus ein Stück weit vorgegeben. Wir können ja da nicht raus aus der Nummer.
Ja, aber man muss ja nicht unbedingt zur selben Zeit am gemeinsamen Esstisch sitzen, sondern man kann ja auch einfach zum Kühlschrank gehen und sich was holen und essen und so machen das dann alle Familienmitglieder.
Richtig, also das ist durchaus tatsächlich auch eine Option, beziehungsweise lustigerweise hat eine Familienministerin mal gesagt, Familie ist dort, wo gemeinsam aus einem Kühlschrank gegessen wird. Das fand ich auch sehr spannend. Also das ist jetzt etwas frei interpretiert. Also den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im Kopf. Letztlich ist dann auch gar nicht egal, ob man ist es auch egal, ob man dann am Tisch zusammensitzt und der eine vielleicht auch gar nicht, also satt ist und vielleicht vorab gegessen hat. Hier hat sich natürlich auch viel geändert. Also diese Machtspielchen, sage ich mal, die, also am Tisch findet ja immer auch Erziehung statt, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und dieses, dass man letztlich bestimmt, was die Kinder essen, das ist heute in der Regel eher nicht so. Es ist eher umgekehrt, dass die Kinder ein Stück weit Familienkultur auch mitbestimmen, weil insbesondere die Mütter auch auf das eingehen, was die Kinder wollen. Mhm. Und hier muss man dann eben auch aufpassen, dass keine Verengung stattfindet auf wenige Gerichte, sondern hier ist tatsächlich die Vielfalt auch ganz gut. Und insofern ist das, was Herr Fischer auch berichtet hat, dieses von anderen Lernen auch noch mal ganz schön, wenn man mit anderen nach Hause geht und mal erlebt, wie andere den Essalltag gestalten oder wenn man Freunde einfach mit nach Hause bringt, um hier eben auch andere Familienkulturen kennenzulernen.
Mhm. Wir sind jetzt verbunden mit Frau Sonnenschein. Hallo, Frau Sonnenschein.
Guten Abend.
Sie wollen uns auch etwas über Ihre Kocherfahrungen berichten?
Ja, also ich hatte eine Großmutter, ich bin ja im Krieg zur Welt gekommen, die mich absolut an gar nichts dran gelassen hat. Und ich wollte ja eine gute Hausfrau werden damals. Und dann war ich mit meiner Mutter damals auf dem Arbeitsamt, dann haben sie uns 2 Familien angeboten. Arztfamilie mit 8 Kindern und Zahnarztfamilie mit 3 Kindern, habe ich gesagt, ich nehme die mit 8.
Aha.
Und die Mutter hat vormittags in der Praxis mitgearbeitet und hat zu mir gesagt, ich soll kochen. Hat mir so ein paar Grundregeln beigebracht gehabt. Und dann hat sie gesagt, wenn ich nicht weiter weiß, soll ich ins Kochbuch gucken. Wenn ich dann nicht weiter weiß, darf ich anrufen. Auf die Art und Weise habe ich kochen gelernt. Und ich koche heute mit einer Inbrunst, das kann ich gar nicht sagen.
Und am liebsten immer noch vor viele Leute am Tisch?
Nee, ich bin leider alleine und das soll sich auch noch ändern, dass ich auch Leute einladen kann. Das hängt mit meinem persönlichen Problem noch zusammen, dass es jetzt noch nicht der Fall ist. Mhm. Ich habe allerdings 4,5 Jahre in einem veganen Gästehaus auch gelebt und gearbeitet. Da habe ich enorm viel gelernt, was ich nicht missen möchte. Und ich entwickle auch selber vegane Kochrezepte.
Mhm, schön.
Und vor allem, ich musste damals immer mit dem Kochlöffel diese Einbrenne mit Mehl machen.
Ja, Mehlspitze.
Das hat sie gesagt, wir waren ja per Sie, ganz exakt und schnell rühren und sowas. Aber das war ganz schön stressig. Und wir haben in dem veganen Gästehaus eine wunderbare Vereinfachung gehabt. Wir haben die Beilagen zum Gemüse mit Kartoffeln und gedünsteten Zwiebeln und dem Gemüsewasser im Mixer zubereitet. Mhm. Die weiße Soße im Mixer.
Mhm.
Das möchte ich gleich mal mitgeben, dass es eine wunderbare Vereinfachung ist.
Dankeschön, Frau Sonnenschein, für diese Hinweise mit der Mehlschwitze. Das ist so ein Ding. Das war auch etwas, was ich überhaupt nicht konnte und dann in späten Studienjahren dann mal bei meiner Mutter erfragt habe, Frau Bartsch, sollten denn Jugendliche in der Schule viel mehr kochen lernen?
Oh ja, also wenn ich denke, die Herren haben das insbesondere sehr auf den Punkt gebracht, welche Freiheit sie durch das Kochen erlebt haben, welche Kreativität freigesetzt werden kann und vor allem auch, und das hat auch Frau Haug gesagt, diese Selbstbestimmung über das eigene Essen, das ist etwas, was gar nicht hoch genug eingeschätzt werden darf.
Mhm.
Und letztlich kann man ja auch sagen, es sollten alle lernen, und zwar Jungs und Mädchen
Und in allen Schularten.
In allen Schulzweigen, ja. Weil um letztlich unabhängig das Lebensmittelangebot nutzen zu können, ist es notwendig, eben auch mehr zu wissen, als nur welche Angebote es gibt. Ja. Also ich muss letztlich die Inhaltsangaben lesen können, einschätzen können. Ich muss wissen, welche Arbeit ich kaufe durch beispielsweise Convenience-Produkte. Also welche Arbeit steckt da drin? Ich muss Qualität einschätzen können und so weiter und so fort, sodass es sich in jedem Fall lohnt, wenn alle Menschen in den Genuss kommen, hier tatsächlich Basics zu lernen.
Ja, also in den Hauptschulen, Mittelschulen, Werkrealschulen passiert es ja. Die haben oft Lernküchen. Aber nicht auf dem Gymnasium, leider. Die haben eben zum Beispiel auch diese Lernküchen nicht, beziehungsweise sie nehmen andere Inhalte wichtiger als jetzt das Kochen. Wer kochen kann, ist ja auch unabhängiger von der Lebensmittelindustrie, kann man sagen, und auch kritischer, denn
in jedem Fall.
Der kann einfach besser beurteilen, was gute Zutaten sind, was schlechte.
Ja, es sind noch mehr Vorteile. Also ich möchte noch hier auch noch mal einkrätschen. Es ist tatsächlich so, dass in der Sekundarschule, dass es in Baden-Württemberg ein Wahlpflichtfach gibt. Das heißt Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Und Wahlpflichtfach bedeutet letztlich, dass Schülerinnen und Schüler wählen, in Konkurrenz zu anderen Angeboten und gar nicht alle Schülerinnen und Schüler in den Genuss kommen. Und dieses Wahlpflichtfach wird in Baden-Württemberg ab Klassenstufe 7 angeboten. Das heißt, die Kinder kommen in der Grundschule damit in Berührung, im Sachunterricht, in 5-6 passiert gar nichts. Und dann einige wenige in Klassenstufe 7, 8, 9 und 10. Und das ist definitiv zu wenig, wenn man jetzt einfach auch daran denkt, also ich mache, mein zweiter Standbein ist die Verbraucherbildung. Und wenn man jetzt einfach sieht, dass man als Verbraucherin oder Verbraucher eben auch souverän zum Beispiel Lebensmittel, die abgelaufen sind und so weiter beurteilen soll und damit umgehen soll, dann ist es eben schon auch eine Sache, die eben über das Normale hinausgeht. Also, und dann muss man auch sehen, wir dealen ja letztlich zwischen finanziellen Mitteln, zwischen Zeit und letztlich den Einsatz der Menschen, die dann die Arbeit leisten. Und wie gehe ich damit um? Was kaufe ich? Was mache ich selbst? Oder gehe ich vielleicht auch ins Restaurant? Hier auch Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen, ist einfach mehr als nur das Kochen können. Und auch diese Sachen werden in dem Schulfach gelernt.
Ja. Frau Bartsch, ich will noch eine letzte Hörerin zu Wort kommen lassen und bedanke mich bei allen, die angerufen haben und jetzt leider nicht durchgekommen sind. Frau Burkhardt.
Ja.
Sie wollten noch mal was zum Familientisch sagen, also im Grunde zum Essen mit Kommunikation, wenn ich das hier richtig lese.
So, ich bin fachlich auch ausgebildet. Meine Kinder haben jegliche Küche kennengelernt, Nord, Süd und mit ausländischen Gästen. Ja, und dann ging meine Ehe auseinander und ich habe mir überlegt, mein Gott, mit dem Jüngsten, der noch ist, wie kann ich Familienzusammenhalt behalten? Die Großen fingen an zu studieren am gleichen Ort, hatten aber eine eigene Wohnung, was ja auch sinnvoll ist. Mhm. Und da habe ich dann einmal ungefähr im Monat ein Familienessen gemacht sonntags und habe meine Söhne gebeten, bringt auch Studienkameraden mit, so dass sie erstens kommen. Zum anderen, wir haben ein nettes Thema, der kleinere oder jüngere Bruder hat auch wieder Gemeinschaft. Ich lerne die Freunde kennen, mit wem meine Kinder verkehren. Was mich dann beruhigt, wenn ich merke, das sind wirklich feine Jungs oder Mädchen. Und so sind auch meine jetzigen Schwiegertöchter gekommen. Und ich fand das unwahrscheinlich wichtig, denn dort, wo Familie ist, wo das vertraute Zuhause ist, dass das trotz Scheidung, und es gibt viele Scheidungen, dass trotzdem für die Kinder noch Familie existiert. Und das ist nur in der Gemeinschaft am Tisch mit fröhlichen zusammen erzählen. Und das wollte ich mal weitergeben. Sie haben viele tolle Aspekte gebracht, die ich also unterstreichen kann, auch von mir fachlich. Aber mir sagten auch Fachleute bei der Scheidung, man darf die Kinder nicht aus dem Blickwinkel nehmen. Und das ist, sagen wir mal, mein Teil, weil ich denke, ich glaube, das ist noch nicht gebracht worden.
Ja, nein, das ist eine sehr gute Idee, zu sagen, einmal im Monat werden die Kinder und ihre Freunde eingeladen und bekocht. Vielen Dank, Frau Burkhardt.
Ja, und das Schöne ist, die konnten dann Reste mitnehmen, denn bei manchen war das Portemonnaie ein bisschen knapp.
Ja, ja.
Und sie hatten noch eingepackte Liebe dabei.
Genau, und es macht Spaß dann. Die fröhlich beieinander mit der Jugend, da lebt eine Familie noch weiter. Und das ist so wichtig in unserer Zeit. Und ich danke Ihnen für diese Sendung und für alle diese Sendungen, die Sie bringen, der Südwestfunk.
Dankeschön, Frau Burkhardt, für den Anruf. Prima, wir freuen uns.
Dann noch frohes Arbeiten und Wirken.
Ja, danke.
Ja. Bitte, auf Wiederhören.
Wiederhören. Frau Bartsch, ich vermute mal, Sie haben mit Ihrem Sohn auch so Essrituale gehabt. Wir können jetzt nur noch ganz kurz sprechen. Zum Schluss?
Ja, in jedem Fall. Und tatsächlich hat er auch recht früh angefangen, also mit zu werkeln. Er hat, ich habe gerne gebacken. Das habe ich von meiner Mutter tatsächlich auch gelernt. Und deswegen gab es relativ oft auch Aufläufe und so eine Geschichten. Plätzchen backen hat mein Kind wirklich im Hochstuhl angefangen. Ich habe ihn auch immer mitgenommen zum Einkaufen. Also das Kochen fängt ja nicht am Herd an, sondern fängt da tatsächlich auch beim Einkauf an. Und da durfte er auch immer mitbestimmen, was wir einkaufen für die ganze Woche. Es gab immer einen Plan, den haben wir dann gemeinsam gemacht. Und da konnte er sich dann halt auch immer Dinge auswählen, die er gerne gegessen hat und die mit in den Einkaufswagen reinbringen.
Vielen Dank, Frau Bartsch, und vielleicht auch als Anregung, denn gerade in diesen Zeiten ist wieder Muße zu Hause fürs Kochen mit den Kindern. Wir sollen ja alle zu Hause bleiben, also haben wir auch Zeit zu kochen. Das war Hörer live mit der Frage, verlernen wir das Kochen? Ich danke allen, die sich beteiligt und zugehört haben und ganz besonders auch Ihnen, Frau Bartsch, in Berlin. Guten Abend, Frau Bartsch.
Vielen Dank und Ihnen auch einen schönen Abend, allen Hörerinnen und Hörern und Ihnen, Frau Kruckmann.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Nadja Ode, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und für die Technik war Jean Hund verantwortlich. Mein Name ist Elino Krogmann, einen schönen Abend noch.